Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht's um Arbeitserleichterung, Zeitersparnis und flexiblere Arbeitszeiten im Biomilchviehstall. Oder doch nicht? Wir schauen uns heute die Voraussetzungen an, die du als Biobetrieb mitbringen solltest und klären konkrete Fragen, was sich durch einen Melkroboter positiv, aber vielleicht auch negativ verändert. Hierzu habe ich Andrea Schreiber vom Schreiberhof eingeladen. Auf ihrem Biohof in Südostbayern hält sie zusammen mit ihrem Mann rund 110 Kühe und hat 2 Melkroboter. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Mein zweiter Gast heute, Konrad Meyer. Er ist Teamleiter der Rinderberatung bei Naturland. Er hat schon viele Betriebe bei der Umstellung auf das automatische Melksystem beraten und gibt uns daher eine übergreifende Beratungssicht. Schön, dass du da bist.
Hallo Celine, hallo Andrea.
Gleich zum Einstieg, Konrad. Was war eigentlich dein erster Gedanke, als du das erste Mal auf einem Betrieb mit einem Melkroboter standest?
Ja, das Thema war bei uns ja im Studium irgendwie so relativ neu zu der Zeit. Und wenn man das dann das erste Mal in live sehen darf, dann ist man erstmal begeistert und fragt sich aber auf der anderen Seite, wie soll das gehen, wenn da der Mensch im Endeffekt gar nicht mehr eingreift.
Schon faszinierend, was da mittlerweile möglich ist. Und Andrea, wie war es damals bei euch? War es Begeisterung sofort oder wie war auch die Entscheidung? Also was waren da so eure Hauptgründe für den Roboter?
Begeisterung war von Anfang an für die Maschine da und sie hat dann schon immer fasziniert, wie das alles funktioniert und funktionieren kann ja dann. Wobei natürlich auch schon etwas Angst mitgespielt hat, weil die Maschine muss ja 24/7 laufen und einen ja komplett ersetzen, weil wenn die halt mal steht, dann hat man ja selber auch ein Problem und nicht nur selbst, sondern eigentlich die Tiere ja das viel Größere. Und das Wichtigste für uns, die Maschine muss ordentlich 24/7 laufen und da muss auch guter Service und gute Ansprechpartner im Hintergrund sein.
Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, nimm uns doch kurz mit, Andrea, wie sah euer Betrieb vor dem AMS aus?
Wir haben 2007, hat mein Mann mit seinem Vater zusammen einen großzügigen Laufstall mit Auslauf gebaut, einen Doppelsechser Fischgrätenmelkstand und haben 85 Kühe plus Nachzucht gehalten. Und ja, es war schon eine hohe Arbeitsbelastung, reine Melkzeit, 1,5 Stunden morgens und 1,5 Stunden abends.
Und welche Rasse haltet ihr und wie ist euer Stall jetzt aufgebaut?
Wir halten die Rasse Holstein, Schwarzbund und Rotbund, haben im Zuge des Umbaus einen Separationsstall angebaut mit großzügigen Abkalbebereich, mit Kälberschlupf, einen zweiten Futtertisch und 2 Lili-Melkroboter eingebaut und einen Futteranschieberoboter. Das Melkhaus wurde im Rahmen des Anbaus auch komplett saniert. Und unsere Fläche, die wir zuvor auch bewirtschaftet hatten und die Kuhzahl ist erstmals im ersten Einmelkjahr gleich geblieben.
Und wie viel Weidefläche habt ihr dann rund um den Hof?
Wir haben 20 Hektar Weidefläche um den Hof und davon sind 4 Hektar eingezäunt in 2 Parzellen.
Sehr gut, jetzt nochmal die allgemeine Brille von dir, Konrad. Aus deiner Sicht, was sind überhaupt die Hauptmerkmale, damit ein Betrieb mit AMS erfolgreich ist, wenn wir jetzt Stichwort Betriebsstruktur und Flächenlage, also damit das wirklich funktioniert?
Ja, das ist natürlich immer so der erste Blick oder der beste Wunsch für alle ist natürlich am Standort möglichst viel Weide am Stall direkt zugänglich vom Melkroboter oder vom Stall für die jeweilige Tiergruppe, in dem Fall ja für die Milchkühe, dann direkt rund um den Stall möglichst viel Weide. Wir haben jetzt ja gerade gehört von 20 Hektar, wenn man solche Zahlen natürlich hört, das ist immer so die Traumlage in Bayern oder in vielen anderen Regionen natürlich oft nicht der Fall. Und ja, je beengter oder je schwieriger die Situation ist, Stallweide, umso ja, mehr ist die Herausforderung, würde ich jetzt einfach mal sagen, damit man dann ja das System trotzdem integrieren kann in den Betrieb, den Microbotter zur Weide oder die Weide, wenn der Roboter schon vorhanden ist, wie auch immer. Da muss man dann schon entsprechend was verändern oder ein gutes Management sich entwickeln, um dann das trotzdem das System zum Laufen bringen. Das ist aber auch möglich, da werden wir jetzt sicher drüber sprechen dann.
Genau, das heißt aber eigentlich auch, dass die arrondierte Weidefläche eigentlich eine Voraussetzung dafür ist. Oder hast du auch Betriebe, die das ohne machen und dann halt viel treiben?
Ja und nein. Also es gibt tatsächlich wie immer in der Landwirtschaft von bis ist alles dabei. Und ich habe zum Beispiel einen Betrieb, bei dem geht ein Forstweg, ein Schotterweg zwischen Weide und Stall durch, den er nicht quasi absperren will oder kann und damit quasi der dauerhafte Zugang zwischen Stall und Weide nicht gegeben ist. Der macht im Endeffekt dann halt als Stundenweide über den halben Tag, über den viertelten Tag, je nachdem auch wie gerade die Aufwüchse auf der Weide sind. Und dann muss man halt das entsprechend managen. Das heißt, ich muss aber dann unterm Tag auch mal eben die Kühe wieder reinlocken oder reintreiben und dann die Tür wieder zumachen oder umgekehrt mittags vielleicht auf und dann zur Stallzeit abends kommen die Kühe dann wieder. Also da ist dann natürlich schon, wie gesagt, da ist das Ganze dann begrenzt und dann muss man das halt irgendwie managen. Aber es ist auch möglich, man sagt quasi bis zu 300 Meter Triebweg können Kühe quasi von der Stalltür zur Weide gehen, damit das mit Robotern noch funktioniert. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann natürlich sportlich oder hat irgendwo starke Einschränkungen für das System.
Und jetzt zum Herzstück natürlich, Andrea, wenn wir jetzt schon das Thema Weide haben, wie organisiert ihr den Weidezugang ganz konkret? Habt ihr auch bestimmte Zeitfenster oder wie macht ihr das?
Ein Lely Grassway regelt den automatisierten Weidegang der Kühe. Dies ist eine Selektionsbox. Es wird mit dem Herdenmanagementsystem von Lely Horizon gesteuert und das Zeitfenster ist im Lely Horizon Programm hinterlegt und wir haben hier 24/7 hinterlegt. Die Kühe können somit frei entscheiden, ob und wann sie auf die Weide gehen. Und wenn jedoch im Responder, den wo die Kuh um den Hals trägt, Melkanrecht hinterlegt ist, wird sie in den Stall selektiert, damit auch der Melkroboter 24/7 ideal ausgelastet wird.
Und wie habt ihr das dann baulich gelöst? Also mit den Transpondern, so klang das jetzt so ein bisschen, aber wie läuft es dann mit den Toren? Also vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Genau. Wir haben im Zuge des Stallumbaus den Übergang von Auslauf und Weide betoniert und an der Seite mit Gittern zugemacht. Und so die Selektionsbox steht auf dem befestigten Auslauf und der Rückweg erfolgt durch ein Einweg-Texas-Gitter.
Jetzt der Unterschied. Andrea, ihr habt das jetzt gelöst mit der 24-Stunden-Weide. Jetzt gibt es ja auch die Stundenweide, wie du schon meintest, Konrad. Im Vergleich, wie unterscheiden sich die Systeme, Vor- und Nachteile? Vielleicht kannst du das so ein bisschen einordnen.
Also wenn wir mal bei der 24-Stunden-Weide anfangen, dann hat man entsprechend ja sozusagen die schöne Situation, dass man relativ viel Fläche um den Stall hat und damit die Kühe dauerhaft draußen sein können. Entsprechend wird wahrscheinlich auch der Aufwuchs, also sprich die Niederschläge, die Witterung so sein, dass die Aufwüchse gut sind, dass man im Endeffekt viel Weide machen kann. Was für ein Ökolandwirt oder allgemein Futterkosten und so weiter natürlich schön reduziert, weil es gibt kein billigeres Futter als von der Weide. Damit hat man da viele Vorteile und letztendlich entweder steuert man den Zugang zur Weide dann über ein Selektionstor, wie jetzt das Graceway in dem Fall, um ja den Kühen nicht dauerhaft sozusagen es zu ermöglichen, dass die draußen sind und nicht mehr reinkommen zum Melken. Das Ziel beim Roboter ist ja immer, dass die Kühe von allein gehen und der Roboter so attraktiv ist, dass die Kuh von selber da rankommt. Und von daher muss man es dann vielleicht steuern Und bei der Stundenweide oder letztendlich halbtags, Tagsweide kann man ja im Endeffekt dann da immer etwas Stück für Stück reduzieren oder muss man, ist letztendlich dann die Weidefläche meistens der begrenzende Faktor. Oder eben auch die Aufwüchse, das heißt, es wächst nicht zu viel Futter wegen Trockenheit oder anderer Gründe. Und dann muss man das teilweise begrenzen oder man will halt die Auslastung am Roboter höher halten, also sprich die Maschine gut auslasten.
Kannst du da auch sagen, wie es überwiegend gemacht wird? Oder klar, es kommt auf die Region drauf an, wie du es auch schon meintest, wie die Aufwüchse halt sind und wo die Flächen sind und wie auch immer. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem so eine leichte Tendenz.
Tendenziell würde ich sagen, wird die Weide, wenn bei den Betrieben der Roboter kommt, eher weniger als mehr für die Kühe auf jeden Fall. Also wir reden ja hier jetzt von den Kühen. Wenn die Weide vorher vorhanden war und der Roboter dann danach auf den Betrieb kommt, dann wird die Weide meistens oder zumindest in den Anfängen des Roboters dann erstmal etwas eingeschränkt. Auf der anderen Seite der Roboter da ist und die Weide dann kommt, gibt's ja natürlich genauso oder ist ja jetzt mit der neuen Weidethematik das große Problem vielleicht für viele auch. Und da muss man dann sagen, haben dann einfach die Gegebenheiten, sind der begrenzende Faktor. Und so wird die Weide tendenziell weniger stark ausgeweitet, als es vielleicht in einem Standbetrieb möglich ist.
Zur Weide gehören natürlich auch die Triebwege. Andrea, wie habt ihr eure Triebwege gestaltet?
Im ersten Weidejahr mit Roboter und Grassway haben wir den Weg nach der Betonfläche mit Hackschnitzeln zur Hauptgrünfläche versehen. Das hat dann nicht ganz so funktioniert. Und dann haben wir zum zweiten Weidejahr diesen Weg durch gebrauchte Betonspalten versehen.
Und wo habt ihr dann eure Tränkefässer platziert?
Das Wasserfass steht bei uns am Ein- bzw. Ausgang der Weide, damit der Rückweg interessant bleibt. Und wir haben auch noch ein spezielles Weidemanagementsystem. Unsere Weide ist ja in zwei Parzellen abgeteilt. Alle 4 Wochen geben wir den Kühen eine neue Parzelle. Und die eine abgeweidete Parzelle wird dann je nach Aufwuchsstärke nochmal abgemäht und dann zusammengeschwadert und dieser Restbestand abgefahren, damit sozusagen auch wieder schöner, neuer Aufwuchs stattfinden kann.
Zum Thema Wegführung und Platzierung der Wasserfässer, Konrad. Vielleicht kannst du das nochmal einordnen, um auch die Tiere dann gerade bei einer 24-Stunden-Weide halt irgendwie auch reinzuholen, damit die zum Melkroboter gehen.
Ja, also Triebwege sind sehr entscheidend in meinen Augen beim Thema Melkroboter und Weide. Beim Roboter ganz allgemein ist immer wichtig, dass die Kühe von selber zum Roboter gehen, habe ich vorhin schon erwähnt. Und damit muss zum einen die Thematik rund um die Klauen gut sein. Da muss man immer möglichst vorausschauend arbeiten, so wie es im Ökolandbau ja oft der Fall ist, dass man die Klauengesundheit einfach immer im Blick, im Fokus hat. Und dann eben auch, wenn es auf die Weide geht, müssen die Wege gut sein. Die müssen entsprechend, wie es die Andrea ja gerade beschrieben hat, mit zum Beispiel Spalten oder Beton oder Teer oder auch natürlich geschottert, gibt es ja verschiedenste Varianten. Aber da muss man letztendlich schon einfach gut bauen sozusagen beim Weide einrichten oder vielleicht auch im Nachgang, wenn dann der Roboter einzieht. Und die große Gretchenfrage würde ich tatsächlich sagen beim Thema Roboter und Weide ist immer das Thema Wasser, also das Wasser auf der Weide. Ich würde vom Gefühl her sagen, ganz viele Betriebe mit Roboter und Weide haben kein Wasser auf der Weide, einfach um die Kühe sozusagen durch den Durst wieder in den Stall und zum Roboter zu locken.
Was wäre hier dann deine Empfehlung?
Unsere Empfehlung ist klar, wenn die Kühe länger als 2 Stunden auf der Weide stehen oder draußen sind, dann sollte man auch das Wasser auf die Weide legen, damit die Tiere da entsprechend versorgt sind. Und Wasser ist das billigste Futtermittel. Von daher kostet es sicherlich dann irgendwann auch Milch. Und wie es die Andrea gerade beschrieben hat, die Tränke macht natürlich dann am meisten Sinn eher in Richtung Stall, ein Ausgang, also nicht im Weg sozusagen, dass da man den Triebbereich nicht begrenzt oder beengt. Aber wenn das sozusagen für die Kühe dann, ach, jetzt gehe ich erst zum Saufen und dann gehe ich weiter zum Melken, dann passt es ganz gut, beziehungsweise wenn die Kuh vom Roboter rauskommt, in der Regel im Stall hat man immer in der Nähe eine Tränke, damit die Kühe nach dem Melken haben die einen wahnsinnigen Wasserbedarf und dann kann der nach dem Stallausgang gleich gedeckt werden und dann geht's weiter auf die Weide. Also dort sollte man auf jeden Fall eine Tränke platzieren und natürlich kann man das dann vielleicht auch Stück für Stück erweitern auf die restliche Fläche.
Genau. Wie ist da eure Erfahrung, Andrea? Also kommen die dann immer gut rein oder habt ihr da irgendwie Probleme, dass die Kühe zum Roboter gehen?
Unsere Ladies machen das echt wirklich cool, muss ich sagen. Also die vertreten sich außen einfach die Füße und liegen viel draußen. Und man merkt halt auch immer, bei Wetterumschwüngen ist der Drang sehr hoch nach draußen auf die Weide. Und ich denke, was man auch so in den Auswertungen von den Robotern sehen kann, die Melkanrechte sowie die Melkungen pro Tag sind jetzt nicht in der Weidesaison niedriger wie in der Wintersaison. Das halten wir echt wirklich gut konstant. Und die Mädels kommen echt gerne wieder in den Stall. Natürlich zum Laktationsende chillen sie schon lieber mehr draußen als wie im Stall. Und dann muss man sie halt dann auch aktiv draußen holen. Und dann machen wir das natürlich auch und kann das dann gleich mit einem Weiderundgang verbinden.
Und war das dann schon immer so oder wie war die Anfangszeit, wenn du da jetzt nochmal zurückblickst? Weil gerade bei Robotern wird oft gesagt, dass Probleme ist bei der Zitzenerkennung, also dass er die Zitzen findet oder wie auch immer. Also gibt ja auch im Management ein gewisser Mehraufwand. Wie waren da die Anfänge auch von dem Ganzen?
Bei uns gab es keine einzige Kuh, die der Roboter nicht melken konnte. Bei uns war das einzigste Stressige die erste Woche, dass wir 72 Kühe auf einen Melkroboter schicken mussten, weil der zweite Melkroboter ab dem Tag, wo wir auf dem ersten Melkroboter eingemolken haben, vor unserem ehemaligen Melkstand vorm Eingang platziert wurde. Und dann haben wir eine Woche lang auf einem Melkroboter 72 Milchkühe durchgezogen. Und das war halt ziemlich sportlich und mit viel Treibeaufwand verbunden, weil der freie Kuhverkehr mit dieser Auslastung einfach noch nicht funktioniert hat. Aber ich sag, nach den ersten 3 Tagen waren wir dann auch nicht mehr die Nächte im Stall und dadurch hatten die Mädels dann auch die Chance, selbst zum Roboter zu kommen und es haben dann auch immer pro Tag mehr genutzt. Man muss auch sagen, dass da wir super betreut wurden von einem super Herdenmanager von Leli, vom Anton Brandhofer, der uns da die ersten 14 Tage mega gut an die Hand genommen hat, wo alles überprüft wurde und mit uns eben diesen Weg gegangen ist und uns super eingearbeitet hat in das ganze Programm und uns die ersten Ängste sozusagen genommen hat.
Das ist ja auch super wichtig und bei 72 Tieren für einen Melkroboter ist verständlich, dass ihr da Stress hattet, wenn man davon ausgeht, dass pro Roboter ja etwa eher 60 bis maximal 65 Tiere gerechnet werden. Genau, aus deiner Beratungserfahrung, Konrad, welche typischen Probleme, außer solche, das kann man ja dann nachrüsten eben mit dem zweiten Roboter, tauchen bei Betrieben immer wieder auf?
Genau, also die Andrea hat ja gesagt, die ersten 14 Tage seid sehr super betreut worden und tatsächlich gibt's diesen Spruch, dass die ersten 14 Tage die meisten Landwirte den Roboter wieder rausschmeißen würden, weil das einfach eine heftige Zeit ist, bis alle Kühe sich an das System und natürlich auch die Landwirtin und der Landwirt dran gewohnt haben. Das ist eine harte Nummer. Ich kenne aber nur ganz, ganz, ganz wenige Betriebe, die den Roboter wieder rausgenommen haben und wieder zurück zum Melkstand gegangen sind. Von daher, da muss man sich durchbeißen. Und letztendlich muss man aber, glaube ich, von Anfang an ganz klar ein System finden, ein Management-System. Und Management ist in dem Fall, glaube ich, wirklich das A und O. Dass man einfach ja, in seinem Betrieb die Abläufe dann auf den Roboter und auch auf die Weide abstimmt, also am Roboter selber, ob das die tägliche Reinigung, Kontrolle, die Routinen im Endeffekt von den Liegeboxen über den Check der verschiedenen Listen von Nachtreibekühen etc., was auch immer, was gerade zum Trockenstellen ist oder so. Also das Management am Roboter selber und wenn Weide dabei ist, dann kommt natürlich auch da das Management vom Aufwuchs, Kontrolle tränken etc., Kühe holen oder wie es die Andrea gesagt hat, dass man dann bestimmte Teile vielleicht nochmal nachmäht, weil gerade zu viel nachwächst und die Kühe nicht nachkommen. Also letztendlich aus meiner Sicht die größte Herausforderung in dem System ist ganz klar, wie bekommt es der Betrieb hin, das alles zu managen.
Und Andrea, wenn wir jetzt nochmal tiefer einsteigen in den Tagesablauf, den Konrad ja indirekt schon angesprochen hat mit dem Management, wie sieht der inzwischen bei euch aus? Läuft alles allein oder wo braucht es mit dem Roboter eben noch Kontrolle?
Der Gedanke, dass der Melkroboter einem das Stallgehen abnimmt, den kann man abstellen, weil man gewinnt an Flexibilität dazu, aber die Stallzeiten bleiben genau gleich. Wir gehen morgens und abends in den Stall, aber wir kontrollieren halt viel mehr und sind halt jetzt nicht mehr so aktiv an der Kuh wie beim Melken. Unser Tagesablauf sieht morgens eigentlich so aus, dass hauptsächlich der Benedikt den Stall macht und abends ich. So wie morgens und abends ist der Gang in den Stall und dann in das Stallbüro und alle Berichte und Auswertungen, die der Roboter uns liefert, werden kontrolliert. Dann machen wir immer einen Rundgang durch den Stall, wo wir die Kühe sowie auch einfach das Stallleben beobachten und kurz checken, ob alles passt. Dann holen wir die Kühe, die auf den Gang zum Roboter selbst keine Lust hatten. Und danach werden dann die Kannenkühe gemolken. Und in der Zeit, wo dann die Kühe für die Kälbermilch gemolken werden, machen wir dann die Übergänge sauber und die Liegeboxenpflege. Und genau, das bis morgens und abends gleich. Und abends kommt dann noch dazu, dass wir alle 2 Tage den Melkroboter mit dem Hochdruckreiniger reinigen. Und so wird er halt dann jeden Tag ganz normal nur mit Wasser dann gereinigt, mit dem Schlauch. Und es kommen so 2 bis 3 Mal in der Woche so kleine Wartungsarbeiten dazu am Roboter selbst, wie den Laser mit einer Spezialflüssigkeit zu reinigen, dass dann der immer schön sauber bleibt, dass die Zitzen erkannt werden und so kleine Serviceaufgaben.
Meine nächste Frage wäre, ob ein geringerer Arbeitsaufwand durch die 24-Stunden-Weide und den Roboter irgendwie da ist. Klang jetzt nicht so. Ich weiß nicht, Reinigung der Liegeboxen, ist das irgendwie weniger geworden oder ist das alles komplett gleich geblieben im Vergleich zum Melkstand?
Die Stallarbeit ist in sich auch weniger geworden, weil ja wir jetzt reine Stallarbeit morgens, sage ich mal, ist von einer halben Stunde bis Stunde dabei, wo wir brauchen für das. Und abends 1 bis 1,5 Stunden. Es kommt halt auch immer darauf an, wie viel Kälbchen wir gerade haben und Kalbungen anstehen. Genau. Aber so ist man halt einfach viel mehr im Stall aktiv und man steht halt dann nicht nur in Anführungszeichen im Melkstand und die Stallarbeit, die ja halt auch im Stall dann zu erledigen ist, kommt ja meistens dann immer noch auf die Melkzeit on top. Und da haben wir uns eigentlich, wir schaffen jetzt nahezu den Stall in der Zeit, wo wir das vorher mit Melken nur bearbeitet haben. Und die Weide, ja, das sind halt einfach so zusätzliche Aufgaben mit on top, aber das ist ja auch nicht täglich, dass wir die Weide ausmähen müssen. Das ist halt meistens immer 1 mal in 4 Wochen und eben kurz die Kontrolle, Zaunkontrolle, ob alles passt oder dazu weiden. Das ist natürlich Arbeitsaufwand, aber jetzt, ich sag, das sprengt jetzt nicht den Rahmen.
Wir haben ja jetzt schon viel über die Technik beziehungsweise auch die Daten, die ein Roboter liefert, gesprochen. Ihr wertet sie jeden Morgen aus, meintest du jetzt, was ja auch total wichtig ist, wenn man die ganzen Daten schon bekommt. Wenn man jetzt Sensorik, Automatisierung und alles anschaut, Konrad, was würdest du sagen, kann das Ganze ersetzen, selbst wenn man es auswertet, im Vergleich zur reinen Tierbeobachtung? Also was muss trotzdem noch geleistet werden?
Ja, also erstmal möchte ich nur ganz kurz ein Lob an die Adria aussprechen. Hut ab vor genau diesem ja, strukturierten Durchgehen, so wie es das du jetzt aufgezählt hast und für dich ja, so wie es sich angehört hat, auf jeden Fall ja voll verinnerlicht hast. Genau das habe ich vorher gemeint, dieses Management, diese Abläufe, wenn die gut gemacht werden, dann läuft der Betrieb, dann läuft der Stall und von daher ist das ganze System natürlich schon auch planbar. Natürlich ist diese Daten, die man von der Technik bekommt, schon ein Mehr, das man so im Melkstand nicht hatte und damit ist es natürlich auch was, was man nutzen muss. Also diese Datenflut im Endeffekt jetzt sozusagen nur hinten runter zu fallen zu lassen, bringt ja dann nichts oder hat keinen Nutzen. Von daher muss man das auf jeden Fall tun und der eine macht es halt mehr und der andere weniger. Und letztendlich ist immer dann die Kombi entscheidend, wie gut kriege ich das hin, dass ich diese Daten nutze, aber natürlich auch selber mir die Zeit nehmen und mich mal 10 Minuten am Futtertisch hinstelle oder irgendwo die Herde beobachte im Endeffekt. Das bleibt nicht aus. Ich habe so einen Spruch vor meiner Naturlandzeit im Kopf, wo ein Landwirt, der damals noch Anbindehaltung gehabt hat, auf Roboter umgestiegen ist. Und der meinte, er hat seine Kühe in der Anbindehaltung gut gekannt, aber jetzt mit Roboter kennt er sie besser. Also das, glaube ich, ist tatsächlich so ein bisschen beschreibend, was so ein Roboter plus der eigenen Beobachtung dann auch liefern kann. Und dann kann man das super nutzen.
Genau, Andrea, ganz konkret, vielleicht kannst du da nochmal ausführen, welche Daten ihr da konkret auswertet, beziehungsweise welche euch da auch total jetzt einfach einen Mehrwert gebracht haben im gesamten Ablauf.
Unsere Responder sind ja mit dem Zusatz Gadget, sage ich mal, versehen, dass wir die Fress- und Wiederkauminuten von jeder Kuh ausgewertet bekommen. Und anhand von diesen zusätzlichen Daten zur Aktivitäts, Messung, die ja jeder standardmäßig schon im Roboter sozusagen dabei hat, ist es für uns ein Riesenvorteil, weil wenn eine Kuh nicht mehr ordentlich frisst, aktiv ist oder wieder kaut, das ist meistens schon so kleine Anzeichen. Ja, sie hat vielleicht was an der Klaue, dass sie nicht ordentlich ihre Beweglichkeit zum Futtertisch oder ihre generelle Laufleistung am Tag erbringen kann oder auch andere kleine Anzeichen an Krankheiten. Und das ist halt schon schön, was man davor nicht gekannt hat, wie oft meine Kuh wieder kaut oder wie viele Minuten sie frisst und wie wichtig eigentlich anhand von diesen Anzeichen, wenn auch kurz vor der Kalbung das Fressen und Wiederkauen um das Kalbedatum runtergehen, dann weiß man auch, dass es nicht mehr lang dauern kann, dass zum Beispiel jetzt heute das Kalb kommt. Und das macht halt in der Beobachtung, so wie es der Konrad halt auch gesagt hat, nimmt es einen schon viel Erleichterung und Management mit und Zeitersparnis sozusagen auch. Und ich kann die Aussage voll bestätigen, dass wir unsere Kühe jetzt noch besser kennen, seitdem wir mit dem Melkroboter melken.
Ihr habt euch ja jetzt für den Melkroboter von Lely entschieden. Da würde mich natürlich interessieren, warum der Hersteller und wie war allgemein der Prozess? Wie viele habt ihr euch angeguckt? Wie habt ihr das gemacht quasi?
Wir haben uns alle Marken angeschaut. Also jeder Melkroboter-Hersteller hat die Chance bekommen und die haben wir uns auch ordentlich angeschaut. Und ich finde, diese Breite sollte auch jeder Berufskollege oder Landwirt und Landwirtin nutzen, sich auf alle Firmen einzulassen. Nicht, weil der Nachbar jetzt diese Marke im Stall hat, brauchen wir das auch, sondern sich selbst den Weg öffnen und alles genau anschauen und dann für sich abzustimmen. Wir waren auf der Carbfarmer Messe und hier haben wir uns dann eben auch die Zeit genutzt, alle Robotermarken, die dort vertreten waren, anzuschauen. Und da war für uns die größte Sympathie beim Lely-Stand, dass der Verkaufsberater trotz dem ganzen Gewusel, was da los war, sich effektiv 1/4 Stunde für uns Zeit genommen hat und den Roboter sozusagen von A bis Z uns durcherklärt hat. Und dann war es halt für uns auch wichtig, weil Lely seit 25 Jahren sich auf den Bau von Melkroboter spezialisiert hat. Die Melkbox ist an sich schön offen gestaltet und hat einen geraden Ein- und Ausgang für die Kuh. Der Roboterarm war in unserer Ansicht der robusteste, leiseste und die Zitzenbecher kommen nicht mit Schmutz in Verbindung beim An- und Abstecken. Und was mich total überzeugt hat, als bei unserem Betrieb, als die Herdenmanagerin, das tolle Herdenmanagementprogramm im Hintergrund und die tolle Darstellung der Auswertungen. Und eben, dass sie auch ein gutes und starkes Serviceteam im Hintergrund haben und eine 24-Stunden-Hotline für die Erreichbarkeit per Telefon auch gegeben ist, wo dann per Teamviewer sich auch immer wieder jemand, wenn man mal ein Problem hat, aufschaltet und schon so viel telefonisch geklärt werden kann.
Das klingt doch sehr gut. Da versteht man die Entscheidung auf jeden Fall. Aber jetzt gibt es natürlich auch eben andere Hersteller. Da hast du, Konrad, eher die allgemeine Sicht. Deswegen die Frage, vielleicht kannst du da so ein bisschen sagen, was ist in dein Beratungsgebiet denn überwiegend eingebaut? Wenn wir jetzt Lely, Gea, De Laval, alle möglichen Hersteller anschauen, gibt es da schon so ein bisschen eine Tendenz und warum?
Also wenn ich so überlege, glaube ich, ist es bei mir ziemlich bunt gemischt, von allen ein bisschen was sozusagen. Und in dem Bezug kann man kein klares, keine Vorzüge oder irgendwie Firmen nennen, die jetzt da wirklich besser zu empfehlen wären. Also das Stück weit will man natürlich auch als Berater neutral bleiben, aber man sagt eigentlich seit einigen Jahren, die Kinderkrankheiten sozusagen, die anfangs bei der Entwicklung und so irgendwie da waren bei den ganzen Herstellern, die sind mittlerweile komplett ausgemerzt. Dass man mehr, wer Montagsmaschine erwischt, das kann natürlich immer irgendwie passieren, aber im Großen und Ganzen laufen die Maschinen alle super, auch in Bezug auf Weide oder jetzt für den Ökolandbau gibt es da nichts, was man heutzutage noch sagen kann, das ist da und dort schlechter. Also von daher würde ich jetzt sagen, da muss, so wie es die Andrea jetzt eigentlich geschildert hat, man informiert sich, man schaut sich alle Hersteller oder Systeme an. Dem einen gefällt die Reinigung der Zitzen bei dem Hersteller besser als beim anderen. Und ich vergleiche es immer ein bisschen mit die Schlepper. Also da ist es ja auch so, dem einer gefällt der in der Farbe besser, weil die Bedienung oder was auch immer halt besser ist. Und so entscheidet man sich auch beim Roboter irgendwo. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, und die Andrea hat ihn auch schon angesprochen, das Thema Service. Letztendlich, ich brauche einfach eine Werkstatt, auch da wieder wie beim Schlepper. Wenn ich eine Werkstatt habe, die in 100 Kilometer Entfernung ist, da fahre ich mit dem Schlepper nicht hin. Und beim Roboter ist genauso. Der Service vor Ort muss gut sein, die müssen sich mit dem Mac-Roboter auseinandersetzen, die müssen das können und die müssen schnell da sein, wenn es brennt sozusagen. Und ganz, ganz genauso ist beim Roboter quasi auch so. Und was man auch jetzt, wenn man nochmal das Thema Einbau eines Roboters, egal ob Neubau oder in einer Altstall, die Planung vor Ort. Und da ist es natürlich regional immer auch auf die Firma ankommend. Was haben die für Leute? Wie gut sind die? Andrea, du hast ja gesagt, wenn sich die bei euch da super Zeit genommen haben und das alles von A bis Z durchplanen, dann ist das ja wirklich super. Und wenn da in der Firma nicht so fit ist in der Region, dann ja, ist es natürlich schwieriger und wird man sich wahrscheinlich auch nicht so dafür entscheiden.
Wie schaut's dann im Bereich der Investitionen aus? Jetzt eben dann über alle Hersteller hinweg so einfach so einen groben Richtwert. Worauf sollten sich da Betriebe einstellen, Konrad?
Ja, die 100.000 Euro für einen Roboter, die haben wir schon lang geknackt. Also je nachdem, was dann an Ausstattung reinkommt oder mit entsprechend Milchtank und was natürlich an Technik da im Hintergrund noch ist, denke ich, geht's mittlerweile so im Schnitt schon gut über die 150.000 bis 200.000 Euro pro Roboter. Je nachdem braucht man dann in Bezug auf die Weide noch Selektionstor 1, 2 oder wie auch immer. Also so die Richtung muss man sich dann schon einstellen. Aber da möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass das alles an Weisheit ist. Ich bin bei der Thematik nicht immer so 100% am Ball. Da muss man dann wirklich zu den Firmen gehen.
Und Andrea, bei euch, du hast ja jetzt schon so ein paar Punkte angebracht, wo die AMS-Investition sich gerechnet hat. Aber wenn wir es jetzt nochmal ganz konkret anschauen, bei Arbeitszeit, Milchleistung, Tiergesundheit. Würdest du sagen, seitdem ihr die Roboter habt, das hat sich auf jeden Fall gelohnt oder wie ist das so deine Sicht?
Ja, gelohnt hat sich's zu mehr als 100%. Und sind auch wirklich stolz, dass wir den Schritt uns getraut haben zu machen. In der Arbeitszeit ist es natürlich sehr stark zu sehen. Wir schaffen jetzt, die Stallarbeit schafft eine Arbeitskraft eigentlich mit Stall und Kälbertränken, nicht mit Fütterung. Also ich sage, da ist jetzt nur Stallarbeit und Kälber dabei. Den Stalldurchschnitt vor dem Melkroboter hatten wir bei 6.500 Liter und jetzt haben wir 8.600 Liter. Natürlich haben wir auch grob 20 Kühe mehr im Stall, aber es ist trotzdem, glaube ich, eine gute Steigerung, die man auch auf die Melkroboter zurückführen kann. Dann natürlich auch die Lebensqualität und die Flexibilität, die man als, wie bei mir, Mama und so auch mein Mann als Papa bekommt, ist natürlich auch gut, weil man dann einfach, wenn die Kinder mal Sport haben unter Stallzeit, weiß jede Mama, wie das meistens ist, Kindergartenfeste, Sportaktivitäten starten meistens um 16 Uhr. Ja, das so ist halt dann auch entweder der Stall zuvor schaffbar, dass man sagt, heute mache ich mal alle Vorarbeiten schon um 2 oder um 15 Uhr oder ich fahre mit den Kindern jetzt da noch hin und dann mache ich abends um 6 den Stall. Es ist eigentlich, dadurch gewinnt man schon an hoher Lebensleistung und Lebensqualität, finde ich eigentlich auch. Und bei mir ist immer mein Credo, was ich immer sage, Tierwohl und Menschenwohl ist eng aneinander gekoppelt. Und durch diese ganzen Frühwarnsysteme, die der Roboter ja hat, die Auswertungen, die gefahren werden, kann halt auch in Bezug auf die Tiergesundheit und Tierpflege schon viel vorab erkannt werden und gegengesteuert.
Ja, total. Das ist ein wirklicher Mehrwert von dem Ganzen. Beim Bereich Arbeitsspitzen, jetzt vor allen Dingen zur Ernte, merkt ihr da auch eine Entlastung oder gibt's da die meisten Störungen und Fehlermeldungen?
Toi, toi, toi. Mit Störungen, glaube ich, wenn er einmal im Monat anruft, ist das wirklich viel. Und dann haben wir aber eher solche Sachen, dass man selber schuld war, weil man dachte, das Reinigungsmittel, das reicht jetzt noch über Nacht. Und ja, dann hat's halt doch nicht mehr über Nacht gereicht. Aber ich sage, so große Ausfälle hatten wir toi 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 eigentlich jetzt so noch nie. Und wenn mal was war, einmal hatten wir ein Problem mit einem Switch, dann war da sofort super von der Hotline, wo man noch schauen konnte, was man selber davor machen konnte. Und dann war auch innerhalb, sage ich mal, längstens einer halben Stunde, zwischen halben Stunde und Stunde war bei uns jetzt bis jetzt immer jemand da, der uns unterstützt hat und geholfen. Und das, finde ich, ist schon auch wichtig und das nimmt auch einen dann selbst den Druck raus. Und so ist halt auch wirklich da bei uns in dem Service Center, wo wir sind, bei Lidi Center Weißweil, ist es halt wirklich toll, dass die einen, wenn der Service fällig ist, rufen die an, dann machen die den Termin sofort für einen aus und dann auch nach dem Service kam es noch nie zu großen Problemen. Und in Arbeitsspitzen ist es natürlich eine totale Entlastung, weil ich eigentlich den Stall ohne am Benedikt schaffe.
Ja, das klingt wirklich nach einer guten Kombi, dass man das gut in den Arbeitsalltag integrieren kann und nach einem guten Service auf jeden Fall. Jetzt nochmal zur allgemeinen Einordnung. Vorhin hatten wir schon das Thema Tierzahl pro Roboter. Jetzt, Konrad, laut der LEL ist vor allem die Milchmenge pro Jahr entscheidend, damit sich ein Roboter lohnt. Wie bewertest du das?
Ja, also beim Roboter geht es natürlich schon stark auch um die Wirtschaftlichkeit oder die Auslastung des Systems, dass ich da pro Makebox entsprechend auch Milch runterhole, um die Fest- oder Fixkosten, die man hat, weil das Melken mit Roboter einfach teurer ist. Dafür hat man auf der anderen Seite die Vorteile, die Andrea gerade genannt hat. Aber da ja muss vielleicht auch der Ökobetrieb an der ein oder anderen Stelle dann schon schrauben, damit er dann auch die Leistung entsprechend hochhält. Also von daher ist das Thema der Wirtschaftlichkeit und auf der anderen Seite ist ganz klar zu viel Kühe, wie es jetzt vorher haben wir es ja gehört, mit über 70 pro Mikroboter. Das ist absoluter Hochleistungssport. Also das geht dann auch irgendwo nicht. Das heißt, wir liegen irgendwo im Bio-Bereich wahrscheinlich so 1500 bis 1800 Kilo Milch pro Roboter und Tag, das man da ermelken kann. Und je mehr, umso wirtschaftlicher oder interessanter ist es natürlich. Auf der anderen Seite muss es eben auch schaffen. Und von daher aus meiner Erfahrung nach so 60 Kühe bis 62 Kühe pro Roboter funktioniert tadellos und läuft einwandfrei. Und dann hat man auch selten Anrufe, so wie wir es gerade gehört haben. Alles, was dann drüber geht, also 63, 65 Kühe und mehr, das ist, wie gesagt, Hochleistungssport und da geht man meistens dann auch nicht mehr so weit vom Stall weg, weil die Gefahr halt groß ist, wenn irgendein Problem ist und der Roboter anruft, dann muss man eigentlich sofort wieder zur Stelle sein. Und ja, das sind letztendlich, und das hat sich auch bei dem Thema Mähroboter und Weide rausgestellt, die große Herausforderung, und da glaube ich, braucht es dann für jeden Betrieb einen Kompromiss und aus meiner Sicht eine klare Entscheidung für eine Richtung, die man einschlägt als Betrieb. Es gibt diejenigen Betriebe, die den Öko-Fokus und vor allem auch den Fokus damit auf der Weide und eher grundfutterbasierte Fütterung haben, also eher auch die Weide möglichst auslasten. Die lasten aber dann natürlich den Roboter nicht so stark aus. Dann ist es eine Betriebsstrategie und dann muss ich mich dahin orientieren. Und die anderen Betriebe, die eher viel Milch am Roboter produzieren wollen und aber trotzdem im Ökolandbau die Weide erfüllen müssen, da ist die Weide dann halt eher so, ja, ist mit dabei, aber ist jetzt nicht der Hauptpunkt. Da geht es dann mehr um die Leistung und eher die Wirtschaftlichkeit und die höhere Intensität. Auch das ist Ökolandbau. Man muss sich aber meiner Meinung nach aktiv dafür entscheiden, welchen Weg man einschlägt. Wenn man da so zwischendrin hängt, ist es ja wie bei vielen Dingen. Wenn man keine klare Entscheidung trifft und sich für einen Weg entscheidet, dann eiert man rum und kommt nicht so recht vorwärts.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss jeder Betrieb einfach für sich selbst entscheiden. Wir als Beratung für Naturland unterstützen dich bei Fragen rund um das Thema Weide, AMS, sehr gerne. Zum Abschluss, was sind eure drei wichtigsten Tipps für Betriebe, die über einen Melkroboter nachdenken?
Ich kann euch mitgeben, schaut immer auf die Servicestärke, die der jeweilige Anbieter im Hintergrund für euch bietet, dann die Sympathie und eben auch auf eure eigene Meinung, wie ihr euch dabei fühlt mit der Maschine, und achtet nicht auf andere Betriebe.
Auch aus meiner Sicht. Also ich muss Bock drauf haben, mich mit dem Roboter, mit der Technik auseinanderzusetzen. Es heißt, 90% der Fehler oder Meldungen, wenn der Roboter steht, kann der Landwirt selber beheben im Endeffekt. Und von daher muss ich Lust drauf haben, mit der Technik zu arbeiten, sowohl am Computer als auch am Roboter selber. Also sprich, ich muss Freude haben, wenn ich mir so ein Ding einbaue, und dann eben habe aber auch die Flexibilität, die wir gehört haben, und dann einfach, ja, vom Beginn der Planung ab muss ich mich, wie ich es jetzt vorhin gerade gesagt habe, einfach auch ein Stück weit auf eine Strategie entscheiden. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Will ich eher leistungsorientiert sein oder eher weideorientiert? Das sind so die Hauptpunkte, und so wie es die Andrea einfach perfekt vorhin genannt hat, dieses tägliche Management, diese Abläufe und Routinen, wenn die vor Anfang an gut geplant und umgesetzt werden, dann ist der Roboter wirklich, ich möchte nicht sagen auf Selbstläufer, aber schon eine große Erleichterung und kann die Betriebe echt gut helfen.
Danke euch beiden für den fachlichen und sehr persönlichen Input heute. Wenn du mehr zum Melkroboter und der Umsetzung wissen möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes. Schick uns wie immer gerne dein Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche an podcast@naturland-beratung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, Trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.